Guten Morgen. Es freut mich, euch hier zu sehen. Es freut mich aber auch vor allem, die Leute zu Hause zu begrüßen, die aufgrund der aktuellen Lage, wie Mario sie schon angesprochen hat, heute eventuell nicht hier sein dürfen oder können. Wohnungssuche. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich herkam, war das ein Thema, womit ich mich beschäftigt habe. Und ich weiß, dass es auch ein Thema bei einigen meiner Jugendlichen war in der letzten Zeit und sie nach einer Wohnung gesucht haben. Und das ist hier im Raum gar nicht mal so einfach. Gerade Kelsterbach, unglaublich, wie teuer das teilweise ist, wenn man dann noch spezielle Wünsche hat, wie es bei mir war. Es sollte fußläufig zur Gemeinde sein, weil ich will, dass die Jugendlichen und die Teens, wenn es mal gebraucht wird, auch bei mir vorbeischauen können. Ich kann nicht bei jedem Jugendlichen, nicht bei jedem Teen vor der Haustür wohnen, aber ich möchte, dass wenn sie einen Gesprächspartner brauchen, dass sie bei mir vorbeischauen können. Ich wollte gerne zwei Räume haben, eine schöne Küche, Platz für ein Wohnzimmer und fürs Schlafen. Das waren die Wünsche, die ich hatte. Und ich glaube, jeder von uns hat so bestimmte Wünsche, wenn er an seine Wohnungssuche denkt, an seine Wohnmöglichkeit. Und ich will euch mal mitnehmen in so ein Gespräch mit einem Immobilienmakler. Stellt euch vor, ihr geht durch eine Wohnung, ihr schaut euch eine Wohnung an, ein Objekt, und der Immobilienmakler zeigt euch das Ding und das ist einfach der Wahnsinn. Und er erzählt euch von den ganzen Vorzügen, es kommen nur die besten Nachbarn hin. Die Aussicht, gigantisch. Es gibt nichts Besseres. Der höchste Turm von Frankfurt, keine Ahnung. Penthouse. Was habt ihr noch so für Vorstellungen? Mario, was hast du für Vorstellungen bei einer Wohnung? Was wäre dir wichtig? Ein großer Balkon, ein Riesenbalkon. Die Infrastruktur, die Straße vor der Tür. Der Immobilienmakler sagt, ey, wir haben alles überlegt, was für ein Bodenbelag. Wir hauen mal Gold drauf, weil wir einfach die Kohle dafür haben. Gigantisch, es klingt doch himmlisch. Und dann guckt der Immobilienmakler dich aber traurig an und sagt, du, es gibt da nur ein Problem an dieser ganzen Wohnung. Der Inhaber, der hat da so ein paar krasse Wertvorstellungen. Und wenn ich bei dir gucke, das, was du verdienst, das langt nicht. Wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke, das passt nicht. Was ist das denn? Das ist doch total demotivierend. Ich meine, wer macht so Wohnung? Wer erzählt dir, wir haben da ein großartiges Produkt? Apartments, die unglaublich sind. Hoch über allen Wolken, mit dem besten Ausblick überhaupt. Dort, wenn du dort wohnst, musst du keinen Hunger, kein Leid ertragen. Aber das Problem an der ganzen Geschichte bist du. Warum? Weil da so ein bisschen Makel an dir ist, da ist ein bisschen Dreck. Und der Inhaber des ganzen Projekts ist da sehr empfindlich. Wie würden wir uns nach diesem Gespräch fühlen? Ich glaube, oder zumindest ist das bei mir so, ich würde mich nicht gut fühlen. Es ist nicht das Gespräch, wie ich eine Wohnung besichtigen möchte und was ich dann hören möchte, dass ich nicht lange, dass ich nicht ausreiche. Aber genau mit dieser Gefühlswelt möchte ich tatsächlich unsere Predigtreihe beginnen. Die Seligpreisungen. Glücklich, selig, glücklich, glück, glück, selig, glücks. Ja. Ich bin hier ein bisschen aufgeregt, das macht das Lesen schwieriger. Was hat das Ganze mit Glücklichsein zu tun? Oder mit den Seligpreisungen? Ich möchte euch erstmal in den Kontext der Seligpreisung hineinnehmen. Und die Seligpreisungen finden wir am Beginn der Bergpredigt. Die Bergpredigt könnten wir auch als so eine mündliche Zusammenfassung der gesamten Lehre Jesu Christi verstehen. Mag sein, dass das vielleicht ein bisschen komisch wirkt, warum Matthäus im 5. Kapitel eben anfängt mit der Bergpredigt und da die ganze Predigt, die ganze Lehre von Jesus Christus zusammenfasst, aber es liegt vielleicht auch daran, weil man zu dem Zeitpunkt einfach auch anders zitiert hat. Wenn wir heute zitieren, da können mir die Studenten unter uns bestimmt ein großes Lied von singen. Wir achten Wort für Wort das, was gesagt wird. Bei Jesu Zeit war das so, dass die Jünger, wenn sie zitiert haben, nicht nur auf die einzelnen Wörter geachtet haben, sondern auf den gesamten Kontext. Das, was Jesus überhaupt gelehrt hat, über sein Leben hinweg, das, was Jesus gelebt hat. Diese Botschaft der Bergpredigt ist etwas, was Jesus nicht nur mal gesagt hat, sondern es ist etwas, was sein Leben ausgezeichnet hat. Es ist etwas, was sich überall wiedergespiegelt hat. Kennt ihr das afrikanische Sprichwort, das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst? Ich glaube, das ist ganz oftmals so bei uns auch der Fall, dass wir handeln, aber unsere Worte darunter untergehen. Und bei Jesus, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, was die Jünger da sagen. Sein Leben hat genau diese Botschaft vermittelt, wie die Bergpredigt. Sie zitieren nicht nur das gesprochene Wort von Christi, nein, sie geben mit ihren Worten auch sein Handeln wieder. Es ist wichtig für uns, um das Thema der nächsten Wochen der Seligpreisungen besser verstehen zu können, dass wir so ein bisschen auch die Bergpredigt betrachten. Ich empfehle euch allen zu Hause, euch mal hinzusetzen und einfach die Bergpredigt durchzulesen. Dann stellen sich die Seligpreisungen und ihre Aussagen wesentlich klarer dar. Die Bergpredigt befasst sich hauptsächlich mit der klassischen Darstellung so der ethischen und moralischen Normen Gottes und was das auch für uns bedeutet. Und wir stellen ganz schnell fest, wir können dem nicht gerecht werden. So gut und so heilig wie Gott ist, haben wir als Menschen unsere Schwierigkeiten dort so diesen Maßstäben zu genügen. Das ist jetzt eine sehr, sehr negative Aussage. Und man denkt sich, warum glücklich, wie passt das Ganze zusammen? Ich könnte jetzt auch eigentlich alle nach Hause schicken und es wäre eine sehr demotivierende Nachricht. Ich glaube, dass wir im Ganzen so heute Abend, heute Morgen ist der BU unten und beschäftigt sich mit 40 Jahren Wüstenwanderung. Ist auch nicht so das angenehmste Thema. Aber warum sagt Jesus das und auf welche Leute ist das überhaupt ausgerichtet? Ist das auch überhaupt ein Thema für uns? Wenn wir die Verse lesen vor Matthäus 3, worauf ich mich heute hauptsächlich beziehen möchte, dann lesen wir in Matthäus 5, Verse 1 und 2 Folgendes. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann, sie zu lehren. Wenn wir heute an die Bergpredigt denken, denken wir oftmals an so ein idyllisches Bild. So eine Bergalm, so ein sanfter Hügel mit weichem, hohem Gras, wo wir uns hinlegen können und einfach gechillt zuhören können, was Jesus uns zu sagen hat. Die Sache ist die, wenn wir Israel angucken und den Kontext, in dem das Ganze geschieht. Wenn in der Bibel steht, er steigt auf einen Berg, dann steigt Jesus auf einen Berg. Es war kein angenehmer Anstieg. Es war eine Begehung eines Berges. Das war mit Aufwand verbunden. Wenn wir an grüne Wiesen denken, das war da auch nicht unbedingt der Fall. Es war eher hart und unbequem. Und dort setzt sich Jesus hin. Das heißt, die Leute, die hingegangen sind und ihm gefolgt sind, das waren nicht irgendwelche Leute, die gerade mal vorbeigelaufen sind, sondern es waren Leute, die interessiert waren. Und wenn du heute sitzt, dann hier sitzt und mir zuhörst, wenn du heute bei dir zu Hause vorm Fernseher sitzt und dir diese Predigt zuhörst, dann gehörst du schon mal genau zu diesen Leuten. Ich bin interessiert zu hören, was Jesus mir heute zu sagen hat. Das andere, was wir lesen, ist, dass seine Jünger sich um ihn herumsetzten. Jünger, das waren Nachfolger. Es waren Leute, die im engeren Kontext mit Jesus standen. die ihn kannten. Das heißt, auch wenn du schon einen Weg mit Jesus gehst und nicht nur am Anfang deines Interesses stehst, dann ist das eine Botschaft genau für dich. Jesus möchte mit dir sprechen und egal wo wir sind in unserem Glaubensleben, es ist für uns relevant. Wenn ich wie Jesus mit der Bergpredigt vielleicht auch jemanden den Glauben schmackhaft machen wollen würde, mir nachzufolgen, dann würde ich das ganz anders anpacken. Ich würde nicht erzählen, dass das, was wir tun, nicht auslangt. Ich würde nicht auf einen Berg steigen, das Ganze mit Aufwand verbinden. Ich würde etwas Gutes, Bequemes suchen, ein schönes Café, ein nettes Sofa. Und dann würde ich den Leuten schöne Worte geben. Jesus macht das ein ganz bisschen anders. Und trotzdem finden wir in dieser Bergpredigt viel Trost, Ermutigung, aber auch gleich Warnung und Lehre. Aber beginnen wir jetzt wirklich mit der Seligpreisung, mit dem Text, den wir uns heute ansehen wollen, mit Matthäus 5, Vers 3. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Für solche Verse sind wir Prediger dankbar. Er gibt genau vor, was ich zu sagen habe. Er gibt eine Struktur vor und die ist sehr einfach. Und genau diese Struktur möchte ich heute auch die Predigt halten. Der erste Punkt ist der Segensruf. Glücklich zu preisen. Wenn wir uns den Text nach Luther ansehen, dann steht dort, selig sind. Daher auch der Titel, die Seligpreisungen. Doch allerdings gibt es da ein kleines Problem mit dieser Formulierung. Selig ist bei uns oftmals zugleich bedeutend mit errettet sein. Aber die Bedeutung an dieser Stelle, dieses Bibelverses, geht viel weiter. Deswegen passt es so gut, wie die NGÜ es hier, übersetzt, mit glücklich zu preisen. Wir sind nicht nur gerettet, sondern wir dürfen uns wirklich glücklich schätzen über geistliches Wohl, über Annahme Gottes, Gemeinschaft des Schöpfers, Rettung, Gnade. Das bedeutet glücklich sein. Die Bezeichnung des Empfängers ist der nächste Punkt. Die geistlich arm sind vor Gott. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Wie jetzt? Ich soll mich glücklich schätzen, nicht nur in meiner Armut, sondern eben wegen meiner Armut. Was will Jesus uns damit sagen? Und ist das ist wieder so ein Faktor. Gehören wir da überhaupt rein? Ich meine, wir leben hier in Deutschland. Wir führen alle ein wirklich gutes Leben. Wir haben vorhin für die Ukraine gebetet. Ich glaube, es ist aktuell ein Gebiet, wo es nicht so schön und angenehm ist zu leben, wie wir es tun. Und trotz all der Umstände, die um uns herum sind, fühlen wir uns doch eigentlich sehr gut. Spricht er da generell einen Teil der Bevölkerung an, eine Gesellschaftsschicht? Und wie, wenn wir da doch hineinfallen, wie soll es positiv sein, arm zu sein? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich an einem Imbisswagen zum Beispiel stehe und mir ein Essen bestelle und mein Portemonnaie schaue und sehe, die Currywurst kannst du dir nicht leisten. Ich glaube, das wäre für uns alle eher ein trauriges, ein beschämendes Gefühl. Jesus sagt uns da etwas anderes. Er interpretiert Armut an dieser Stelle anders. Luther hat es wirklich gut übersetzt, indem er sagt, die geistlich arm sind. Es ist also kein materielles Problem, es ist etwas Geistliches. Und geistlich heißt an der Stelle auch nicht, dass du in irgendeiner Art und Weise minder bemittelt bist in deiner Intelligenz. Das heißt nicht, dass du dumm bist. Das heißt nicht, dass du naiv bist oder irgendwas anderes. Es geht, auf genau die Situation an, die ich schon am Beginn erwähnt habe, auf den Kontext der Bergpredigt, auf die ethischen und moralischen Maßstäbe Gottes. Da, wo wir dieser Ethik nicht entsprechen können, dort, wo der Immobilienmakler sagt zu uns, ey, das reicht nicht, dein Lebenslauf passt nicht, da setzt das an. Kein Mensch, kein Lebewesen auf dieser Erde ist gut genug, um diesen Maßstäben gerecht zu werden. Das ist eine traurige Nachricht und das ist das, was Jesus einfach den Menschen auch klar macht. Aber um in das Himmelreich eintreten zu können, um in diesem Apartment, das uns angepriesen wird, wohnen zu können, müssen wir diesen Ansprüchen genügen. Aber warum bekommen wir etwas in Aussicht gestellt, was wir uns nicht erarbeiten können? Christus weist seine Jünger hier auf eine Gesinnung hin, welche sie einnehmen sollen in ihrer Nachfolge. Und diese Einstellung ist, dass sie glücklich sein sollen darüber, dass sie glücklich sind, dass sie glücklich sein dürfen zu erkennen, dass sie eben dieses Ziel nicht erreichen können. Dass sie in der Lage sind, ihre Armut zu erkennen und dass all ihr Tun und all ihr Machen unzureichend ist. Wenn wir uns auf unser Tun und Machen und auf all das, was wir leisten können, konzentrieren würden, dann würden wir rennen und rennen und rennen und rennen und wir würden nicht an ein Ziel kommen. Und hier kommt der dritte Punkt. Die göttliche Gabe. Ihnen wird das Himmelreich gehören. Bisher wirkte der Text eher demotivierend und traurig, depressiv, unlogisch, warum man sich darüber freuen sollte. Aber hier an dieser Stelle passiert etwas unglaublich Wundervolles. Christus spricht eben diesen Armen, welche begriffen haben, dass sie nicht genug leisten können, dass sie all ihr Tun und all ihr Handeln, dass das in ein Nichts führt, denen spricht er diese Seligkeit zu. Ihnen spricht er zu, dass sie sich freuen dürfen, weil ihnen das Himmelreich gehören wird. Die begreifen, dass es unmöglich ist, durch eigene Leistungen gerecht zu werden, da sagt er, dass er eingreifen möchte. Wenn wir erkennen, dass wir Hilfe benötigen, dann ist da Jesus. Wie würde das in unseren Beispielen aussehen? In den Beispielen, die ich bisher erwähnt habe. Bei dem Makler würde es so aussehen, dass er mit dir steht und er dir gerade erklärt hat, dass es eigentlich nicht passt. Aber er sagt, weißt du was? Das, was du nicht aufwenden kannst, das, was du nicht bezahlen kannst, da, wo dein Geld nicht reicht, da möchte ich das Nötige hinzutun. Dort, wo ich weiß, dass du das Beste tun willst, um diesen Werten auch gerecht zu werden, aber dort, wo du scheiterst und dort, wo du Probleme hast, dort, wo es nicht klappt, da will ich für dich bürgen und ich will für dich einstehen. Und ich will das übernehmen, was in deinem Leben nicht passt. Bei dem Imbisswagen würde das so aussehen, dass wir unser Portemonnaie herausholen und verzweifelt hineinschauen und sehen, dass das Geld nicht da ist. Und die Person hinter uns sagt mir, keine Angst, du darfst essen. Ich will dafür sorgen, ich will dir was zu essen geben. Ich will es bezahlen. Dank Jesus dürfen wir Gewissheit haben, dass wir gerettet sind. Dank Jesus dürfen wir Gemeinschaft haben mit unserem Jünger, mit unserem Vater, mit unserem Schöpfer. Wir dürfen aus Gnade heraus uns darüber freuen und glücklich sein, dass wir teilhaben an dem Himmelreich, an der Wohnung. Dass wir nicht arbeiten müssen, dass es egal ist, wie viel wir mal lochen, sondern dass der Herr uns begegnen möchte, dass er den Teil dazu gebracht hat. Da, wo wir mal stolpern, da, wo wir mal fallen, ist jemand, der uns helfen will, der uns die Hand reichen möchte und uns wieder hochziehen möchte. Es ist eine Einladung, Schritte auf Christus hinzuzugehen und seine Hilfe anzunehmen. Das ist die Bergpredigt, das sind die Seligpreisungen. Ich trage einen kleinen Teil und den größten Teil trägt Jesus Christus. Martin Luther hat in einem seiner Katechismen geschrieben, auf dass ich sein Eigen sei, in seinem Reich, unter ihm lebe, ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Was heißt das? Das ist genau das, was wir als Christen doch tun wollen. Wir wollen in seinem Reich leben. Wir wollen mit Gott in voller Gemeinschaft leben. Wir wollen ihm dienen mit allem, was wir tun können. Wir wollen vollkommen gerecht vor ihm dastehen, unschuldig und sauber in jeder Phase. Und wir wollen glücklich sein in alledem. Und dort, wo wir das nicht schaffen, dort, wo wir mal strugglen, dort, wo wir mal stolpern, da, wo wir mal fallen, wo sich Dreck in unserem Leben mal ansammelt, da dürfen wir einfach erfahren, dass Jesus da eintritt, dass er uns da eben genau diese Punkte zuspricht, dass wir gerecht sind, dass wir in voller Gemeinschaft mit ihm leben dürfen, dass wir unschuldig sein dürfen und dass wir Seligkeit erfahren dürfen. Darüber sollen wir uns freuen. Das ist das, was wir auch mit in unseren Alltag nehmen sollen. Was meint ihr, was für einen Effekt das haben würde auf Kelsterbach, auf ganz Deutschland, weltweit, wenn wir diese Glückseligkeit, diese Freude, dass das, was wir tun, nicht das ist, was uns errettet, sondern dass wir uns einfach darüber freuen dürfen, dass da jemand für uns gegangen ist bis ans Kreuz. Alle unsere Schuld auf sich nahm und Unrechnung bezahlt hat. Wenn wir das den Menschen um uns herum widerspiegeln, diese Freude, diese Dankbarkeit, dann verändern wir die Welt. Wir sind nicht besser als andere, haben nur begriffen, dass wir es nicht sind. Und wir haben die Hilfe dafür angenommen. Das ist das, was Christsein ausmacht. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte, dass ihr das einfach genießt und auch einfach anderen diese Hilfe anbietet und zeigt, dass es da jemanden gibt, der für sie da ist, der ihnen nahe sein möchte, der ihre Rechnung bezahlen möchte und ihnen eine unglaublich tolle Zukunft ermöglichen möchte. Ich möchte nochmal zum Abschluss ein kurzes Gebet sprechen, bevor wir dann in einen Lobpreisblock hineinkommen und einfach dafür danken dürfen, dass wir diese Gemeinschaft haben dürfen, dass wir diese Freude empfinden dürfen und dass wir diese Heilung, diese Reinheit erfahren dürfen. Herr, ich danke dir dafür, dass all unser Tun, all unser Machen, unser Schaffen, dass es nicht das ist, wonach du dich richtest, Herr. Dass du danach guckst, wie unser Herz ist, Herr. Ob wir wirklich die Nähe zu dir suchen. Ob wir begriffen haben, dass unser Tun und Handeln es nicht ist, das uns errettet, sondern dass wir nach deinem Angebot suchen, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir dieses Angebot erhalten dürfen und dass wir es weitergeben dürfen, dass wir Freiheit erfahren dürfen und Glückseligkeit und dass du uns zusprichst, dass du uns rechnen möchtest, Herr. Ich danke dir dafür und möchte dich bitten, dass wir das einfach auch in unserem Alltag hineinnehmen und das in diese Welt hineinstrahlen, Herr. Amen.